Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst und wir gemeinsam in die neue Woche starten. Dieses Mal mit einer Folge. Vielleicht kennst du den Plaudertaschen-Podcast. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du den Plaudertaschen-Podcast ganz bestimmt. Falls nicht, ich verlinke den auch in den Shownotes. Der wird gehostet von Robin Nähring und Patrick Fritz. Und die haben ungefähr gleich wie ich gestartet. Also wir sind jetzt auch gemeinsam sozusagen im sechsten Podcast-Jahr. Und wir haben im letzten Jahr kurz vor Weihnachten viel Einsatz gezeigt für finanzielle Bildung. Gemeinsam mit Jürgen Schmidt und noch vielen, vielen anderen wunderbaren Partnern ging es um einen Adventskalender mit Socken. Falls du mir auf LinkedIn folgst, dann hast du es gemerkt, meine ganze LinkedIn-Feed war nur noch voller Socken-Posts. Das ist jetzt vorbei. Wir konnten über 17.000 Euro für finanzielle Bildung sammeln, was uns sehr, sehr freut. Und dieses Geld geht Initiativen, die sich für finanzielle Bildung einsetzt, zu. Und im Kontext dessen durfte ich den Patrick als Co-Host zur Seite stehen bei einem Gespräch mit Markus Brinker, Vorstand vom S-Broker, und Jonathan Stich, Vorstand der Sparkasse hier in Cham in Bayern. Und wir haben über finanzielle Bildung gesprochen und über Broking und welche Rolle Sparkassen auch bei finanzieller Bildung sprechen. Von dem freue ich mich auf eine Folge von Patrick Fritz und mir gemeinsam mit Markus Brinker und Jonathan Stich zum Thema finanzielle Bildung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts und ganz besonders willkommen zu einer weiteren Ausgabe im Rahmen unseres Finance and Friends Sockenkalenders. Dieses Mal nehmen wir die Folge als Co-Veröffentlichung auf. Und zwar mit Professor Dr. Jürgen Weimann und seinem Podcast Everyone Counts. Wir hatten auch schon das eine oder andere Mal das Vergnügen. Jürgen, erstmal in deine Richtung. Schön, dass wir heute zusammen moderieren dürfen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich danke dir, Patrick, für die Einladung. Ich bin voller Vorfreude, dass ich heute Teil des Podcasts sein darf.
Ja, und unser Sockenkalender steht ja für mehr als 32 kreative Partner, 24 kreative Türchen, die alle mit Socken gefüllt waren und sind, sondern er steht eher für ein gemeinsames Anliegen, und zwar finanzielle Bildung sichtbar machen, diskutieren, weiterentwickeln und ja, die ganze Kraft aller Partner, hauptsächlich aus der Finanzwelt, in diesem Jahr einfach nutzen, um das Thema weiter nach vorne zu treiben. Und zwei der Partner sind heute auch unsere Gäste, die das Thema aus sehr unterschiedlichen, aber sehr relevanten Perspektiven betrachten. Und zum einen darf ich Markus Brinker begrüßen, Vorstand vom S-Broker, und Jonathan Stich, Vorstand der Sparkasse im Landkreis Cham. Markus, Jonathan, schön, dass ihr beide heute da seid. Ich freue mich.
Hallo.
Hi.
Wir haben gerade schon gehört, für einige ist es der letzte Termin des Jahres. Wir werden das Ganze ja so über die Weihnachtsfeiertage veröffentlichen. Wir nehmen jetzt hier kurz vor Weihnachten auf und wollen natürlich mit euch beiden über das Thema finanzielle Bildung sprechen. Warum seid ihr beim Sockenkalender dabei? Haben ein bisschen was vorbereitet. Und Jürgen, ich glaube, wir starten einfach mal direkt rein, oder?
Ja, so gerne. Ich bin total neugierig. Erstmal, Jonathan und Markus, freue ich mich, dass ihr hier seid und wir gemeinsam über finanzielle Bildung sprechen. Und damit würde ich gerne starten, vielleicht mal mit so einer quantitativen Einschätzung, wenn wir sagen, der Zustand der finanziellen Bildung in Deutschland auf einer Skala von 1 bis 10, 10 mit der höchsten Ausprägung, 1 mit der niedrigsten. Was glaubt ihr, wo stehen wir da und warum aus eurer Einsicht da?
Also für mich würden wir vielleicht auch nach 4 stehen, weil ich finde, wir sind noch deutlich unterhalb von dem, was geht. Ich habe zwei Kinder, die auch in der Schule sind. Wenn ich erlebe, was dort alles auch nicht gelernt wird, wenn ich vergleiche, was ich früher nicht gelernt habe, mein erster echter Kontakt in die Richtung war tatsächlich das Börsenspiel, also Planspielbörse der Sparkassen, ganz klassisch. Oder eben übers Elternhaus, weil ich auch Großeltern hatte, die selbstständig waren. Da war das Thema Wirtschaft ja durchaus mal ein Thema. Aber aus meiner Sicht ist da viel zu tun. Und auch aus eigener Sicht, wir haben ja ein Angebot beim S-Broker für Selbstentscheider. Und viele Selbstentscheider brauchen auch genau diese Informationen, um die richtigen Entscheidungen auch treffen zu können. Und ich glaube, da haben wir noch viel vor und da müssen wir auch viel investieren, um einfach die Themen, die da für die Zukunft auf dem Tisch liegen, auch entsprechend anzupacken.
Ja, ich würde auf einen ähnlichen Wert kommen, 4-5 vielleicht. Wobei man unterscheiden muss zwischen dem, was institutionalisierte Bildung in Deutschland, Finanzbildung angeht, da sehe ich uns eher schwach, eher schlechter, was vielleicht die letzten Jahre schon dazu geführt hat, dass es ein bisschen besser wird. Man merkt, dass insbesondere die jüngeren Menschen sich früher mit dem Thema auseinandersetzen, finanzielle Sicherheit bzw. finanzielle Bildung und auch finanzielle Freiheit.
Ja, also ich glaube, an dieser Einschätzung sieht man finanzielle Bildung. Ich nehme nur ein Beispiel, die Aktionärsquote in Deutschland. Und da sind wir schon auch mitten im Thema mit den Ausprägungen von 4. Da gibt es noch viel zu tun. Deswegen toll, dass es diese Initiative gibt, die hier Patrick, Robin und Jürgen ins Leben gerufen haben, mit dem Sockenkalender sich genau dafür einzusetzen. Und jetzt bin ich natürlich total neugierig. Ich bin zum einen, das wisst ihr, nicht nur Railing-Fans von Socken. Das könnte man aktuell antizipieren, wenn man LinkedIn-Profil anschaut, sondern auch Railing-Fan von Sparkassen und dem S-Broker. Jetzt habt ihr ja unterschiedliche Kunden. Wenn ich den S-Broker anschaue, eher Kunden, die sehr selbstständig investieren, und auf der anderen Seite du, Jonathan, Kunden, die eben ganz andere Lebensrealität haben, die ganzheitliche Beratung sehr, sehr schätzen. Wo seht ihr denn so die größten Unterschiede zwischen euren Kundinnen und Kunden, die ihr habt? Also wenn ihr so auf der einen Seite den Sparkassenkunden vergleicht mit den Brokerkunden, wenn es um finanzielle Bildung geht?
Also ich glaube, muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen, weil wir natürlich im sehr ländlichen Raum sind hier in Cham. Mitunter ein Grund, damit man Cham und Carmen nicht mehr verwechselt, mitunter ein Grund, warum wir jetzt hier beim Sockenkalender mitmachen. Naja, es ist natürlich vom finanziellen Bildungsgrad A schwierig und aber auch B von der Altersstruktur. Es ist ein ländlicher Raum in Bayern. Und da merkt man natürlich schon Unterschiede, dass total viele der Menschen eben nicht mit Wertpapieren kultiviert wurden, beispielsweise. Und da auch die generationenmäßig auch so etwas die Expertise fehlt oder das Know-how fehlt, um überhaupt sich mal an das Thema Wertpapiere ranzutrauen. Also für viele ist der Einstieg leid, dann vielleicht auch mal über Zertifikate. Aber sonst sind die Menschen hier natürlich A, grundständig konservativ, aber B, fehlt es, sei es bei der breiten Masse der älteren Kunden, natürlich am Zugang zum Thema und damit auch überhaupt mal, ja, dem Thema beispielsweise Wertpapiere sich zu nähern. Wobei man schon sagen muss, die jüngere Generation tickt da ganz anders und man merkt halt, dass die Welt zusammenwächst, weil über Social Media beziehungsweise die Vernetztheit der Welt, über das Internet, mit dem ja alle, die heute jung sind, ja aufgewachsen sind, ist die Diskrepanz nicht mehr so groß. Und deswegen ist das Thema Wertpapiere beispielsweise, um jetzt mal es daran zu messen, weil das sicherlich ein Teil des Bildungsgrads, des finanziellen Bildungsgrads ist, wie früh antizipiere ich, dass ich fürs Alter mit Wertpapieren idealerweise was mache, das ist schon deutlich besser geworden und das merken wir jetzt auch hier in der Region und bin da sehr, sehr froh drüber, wenn ich sehe, wie viel Jugendsparpläne oder Sparpläne oder wie viel Sparpläne allein jetzt beispielsweise in den letzten Wochen auch eröffnet wurden für Kinder und Jugendliche von Eltern, die jetzt schon fürs Alter der Kinder anfangen vorzusorgen.
Und bei uns sind dann sicherlich die Kunden und Kundinnen, die genau diesen Schritt gehen wollen, die am Ende selbst bestimmt in Altersvorsorge für Sparziele und Co. investieren wollen. Aber was wir natürlich auch sehen über die letzten 10, 20 Jahre, hat sich das, was Einfachheit, Informationsangebot und Co. im Selbstentscheidermarkt angeht, auch stark verändert. Wir sehen über gerade soziale Medien sehr, sehr viel Content. Das heißt, auch Information ist eigentlich nicht mehr das Problem. Als ich mit Brokerage angefangen habe, war schon immer die Frage, wo bekomme ich überhaupt die Informationen her? Ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung kamen noch Menschen in die Filiale, um die Börsenzeitung aufzuschlagen und nach Kursen zu schauen. Mhm. Also da war alleine das Herausfinden des Kurses einer Aktie ein Thema, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es kam natürlich auch im ersten Schwung des Online-Brokerage Menschen zu den Selbstentscheiderangeboten, die auch Ahnung von Börsenplätzen, von Wertpapieren und Co. hatten und eine einfache Möglichkeit gesucht haben. Und da haben natürlich insbesondere auch die Neobroker noch eine andere Entwicklung losgetreten im Sinne von, ich habe hier noch einfachere Angebote, wo man natürlich auch sicherlich immer noch sicherstellen muss, dass man auch weiß, was man hier tut. Und das ist ein Stück weit unser Anspruch und auch wichtig zu sagen, Leute, ja, die Usability mag immer einfacher werden, aber am Ende muss ich immer noch eine finanzielle Entscheidung treffen und auch den Hintergrund für diese finanzielle Entscheidung haben.
Ja, nachvollziehbar. Und auch immer schön, diese Historie zu hören, wie eben damals allein der Aktienkurs zu bekommen einfach ein Riesenthema war, kann man sich heute kaum mehr Kann man mir vorstellen, aber ich weiß auch noch genau in meiner Ausbildung, wie wertvoll diese Arbeitsplätze waren mit Realtime-Kursen. Das war ja, gab es ja wie 3-4 Leute in der Bank, ach, gut, die das hatten. Heute unvorstellbar. Jetzt ist natürlich finanzielle Bildung auch so ein Stück so eine Gemeinschaftsaufgabe. Also wir haben natürlich die Schulen, wir haben den Staat, wir haben die Eltern, wir haben natürlich euch als Finanzdienstleister, die zu finanzieller Bildung beitragen können. Wer hat denn aus eurer Sicht da die größte Verantwortung und wer kommt vielleicht diese Verantwortung aktuell am wenigsten nach?
Und tatsächlich, wo ich live und in Farbe mitbekomme, wer seiner Verantwortung aus meiner Sicht nicht nachkommt, sind die Schulen. Mhm. Das ist mein Eindruck. Wie gesagt, 2 Kinder aktuell im Schulsystem. Ich nehme es so wahr, dass es einfach da kein Thema ist. Das finde ich schade und ich habe es selber früher erlebt, dass Menschen, die oder Freunde, die Abitur hatten, trotzdem nicht wussten, was ist ein Girokonto, was ist ein Konsumentenkredit, was ist Zins, wie funktioniert das mit einer Karte, also auch die Basics, da rede ich noch gar nicht davon, was ist ein Wertpapier irgendwo. Und ich habe das Gefühl, dass sich da einfach nicht viel getan hat. Ich glaube, wo sich schon mehr getan hat, ist, wenn ich Social-Media-Kanäle verfolge, wie gut es gelingt, in kurzer Zeit durchaus auch komplexen Content zu vermitteln. Ja, da sind nicht alle Angebote gut, das sei auch klar gesagt. Ne? Also es ist natürlich auch da einiges unterwegs, das vielleicht nicht so gut ist, aber an sich gelingt es schon mit solchen Formaten aus meiner Sicht auch komplexe Sachverhalte sehr gut und sehr zielgerichtet und kurz rüberzubringen. Und da, glaube ich, gibt es halt deutliche Fortschritte und Formate, die es früher einfach so nicht gab.
Mhm. Wobei, das gerade bei den Schulen, das ist natürlich immer die Frage, wo ist die Schuld zu suchen? Ich glaube, dass die Lehrkräfte teilweise schon Lust hätten, da auch mehr zu machen, aber die haben natürlich auch enge Lehrpläne und es wird dir ja auch nicht gedankt, wenn du über Gebühr nochmal was machst, du musst das ja dann nachher nachholen. Also es ist ja in den Lehrplänen nicht vorgesehen, dass da irgendwie Zeit für finanzielle Bildung drin ist. Also wir sind ja viel im Austausch, wir sind ja regional noch gut vernetzt, haben regelmäßig auch mit Schulleitern und auch mit Lehrkräften direkt Kontakt. Und die haben eine schon eine Grundhaltung, wo sie sagen, ja, ist wichtig, würde ich auch gerne machen, aber es ist halt schwierig. Ne? Und das, natürlich begeistern wir einzelne Lehrer und Lehrerinnen für Planspielbörse oder wir haben auch so ein Jungunternehmerwettbewerb, wo wir auch die Schulen gewinnen. Aber es ist halt, es dankt ja letztendlich keiner, wenn du extrakurrikulär als Lehrer was anbietest. Im Gegenteil, du hast auch immer das Thema, wenn du irgendwie ein Unternehmen, selbst wenn es die Sparkasse ist, die ja im Grunde ja erstmal eher positiv gesehen wird und wo man im Grunde auch sagt, die wollen mir jetzt nicht zwingend nur was verkaufen. Das ist halt immer auch dieser Anstrich, je nach Schulleitung, die sagt dann, na, ich will da nicht, dass da ein Unternehmen reingeht. Da muss ich verhindern, dass da irgendwie werblich was gemacht wird. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schwierig, da überhaupt reinzubringen, selbst wenn man die allerbesten Intentionen hat.
Ja, ich glaube, es sind diese unterschiedlichen Aspekte, ja, absolut, ja, das, was möglich ist und was dann irgendwie auch schulisch, organisatorisch irgendwie belohnt wird oder halt nicht oder dann mit dem Lehrplan sich, ist sogar vielleicht sogar noch recht, wichtiger Zusammenhang, den ich noch gar nicht bedacht hatte.
Wenn wir uns jetzt mal das zurückliegende Jahr anschauen, wir sind jetzt am Ende des Jahres, da ist natürlich so eine Art Jahresrückblick auch immer ganz, ganz schön zu machen. Jeder macht einen Jahresrückblick. Spotify hat seinen Jahresrückblick gemacht, die Sparkasse wird den Jahresrückblick auch noch machen. Man erlebt es jetzt überall. Ich habe jetzt, glaube ich, mitbekommen, YouTube oder YouTube Music. Irgendwo habe ich auch noch einen Jahresrückblick bekommen. Also es wird auf jeden Fall immer mehr. Deswegen machen wir das natürlich heute auch. Wenn wir uns jetzt das letzte Jahr anschauen, dann ist 2025, glaube ich, ein Jahr, das ja, in dem viele Menschen gleichzeitig mit Unsicherheit, aber auch mit neuen Möglichkeiten konfrontiert worden sind. Digitalisierung, KI, volatile Märkte, geopolitische Spannungen etc. Aber auch, du hast es eben gesagt, Markus, auch der Zugang zu Informationen wird halt immer, immer einfacher und immer, immer mehr. Und ich muss teilweise gar nicht suchen, sondern gerade über KI-Modelle kann ich einfach ganz normal fragen und ich bekomme die direkten Antworten noch viel, viel einfacher, als es mit Suchmaschinen in der Vergangenheit funktioniert hat. Deswegen vielleicht Jonathan in deine Richtung mal zuerst geschaut. Ihr seid ja bei der Sparkasse, gerade du hast gesagt, ihr seid ländlich geprägt, ihr seid regional geprägt, also sehr, sehr nah an den konkreten Lebenssituationen der Menschen dran. Was würdest du denn sagen, so aus der Erfahrung der letzten Monate, welche Fragen, Unsicherheiten oder vielleicht Wissenslücken sind dir in 2025 oder euch, wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen das Thema eine finanzielle Bildung, Finanzen allgemein anschauen, irgendwie besonders häufig begegnet? Hast du da, kannst du sagen, da war irgendwie ein Thema sehr, sehr präsent dieses Jahr für dich?
Das Thema Eigenheim ist schon für viele Menschen noch ein großes Thema und die Frage der Leistbarkeit des Eigenheims. Und da gibt's eine ganz, ganz riesen Diskrepanz zwischen denen, die sich, wenn sie in so ein Beratungsgespräch reingehen, die total gut vorbereitet sind und das schon genau wissen und wissen, was ein Kapitaldienst ist und keine Ahnung, sich schon mal darüber Gedanken gemacht haben. Und denen, die überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, was sie sich eigentlich leisten können und auch könnten. Wie viel Prozent des Einkommens eigentlich realistisch ist, auch für einen Eigenheimwunsch, auch zu investieren und was das dann auch übertragen auf eine Gesamtsumme angeht. Also ich glaube, wir haben ja immer noch eine total unterdurchschnittliche Eigenheimquote in Deutschland. Das mag man jetzt gut oder schlecht finden. Wir als Banken finden es natürlich gut, wenn es hoch ist, weil das natürlich für uns ein lukratives Geschäft ist. Für wie wichtiges Asset das ist, das muss dann jeder, wenn er gut finanziell gebildet ist, für sich selbst entscheiden. Aber das ist so ein Thema, wo ich dann schon sage, ja, da fehlt so ein bisschen an Grundbildung, um jetzt mal auch von dem reinen Thema Wertpapieren wegzukommen.
Mhm. Und wenn ich dann aufbauend auf das, was du gerade gesagt hast, Jonathan, Markus, mal so in deine Richtung gucke mit Blick auf den S-Broker, ihr seid ja auch nah an den Menschen dran, aber ihr begleitet natürlich viele auch, die bewusst ja selbst entscheiden wollen und sich eben aktiv selber mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. Hast du, wenn ich jetzt auch mal mit dir auf das Jahr zurückgucke, in 2025 eher mehr Selbstvertrauen oder mehr Überforderung bei den Anlegerinnen und Anlegern so erlebt? Kannst du da eine Tendenz für dich feststellen, wie das Jahr so war für euch?
Ich glaube, für viele waren die Märkte dieses Jahr schon herausfordernd. Gerade wenn ich das Thema, sag mal, externe Einflüsse wie die Steuern der USA nehme, ne, das war sicherlich wenig planbar. Das hat man schon gemerkt, dass das den einen oder anderen Anleger auch in Zahlen gerechnet durchaus beschäftigt. Und nichtsdestotrotz sehen wir, was sehr gut weiterläuft, ist das ganze Thema dauerhafte Vorsorge in Form von Sparplänen. Ja, also wirklich zu sagen, ich plane langfristig. Wir haben ja unser kostenloses Sparplanangebot deutlich ausgebaut und das wird ehrlicherweise sehr gut angenommen. Aber auch da aus Kundenbefragungen wissen wir, natürlich stehen Kunden dann vor 3.000 kostenlosen Sparplänen und sagen, welchen soll ich denn jetzt nehmen? Ja, dafür haben wir entsprechend jetzt ein Informationsangebot auch in die App reingenommen, um genau diese Guidance auch ein bisschen mitzugeben, also zu sagen, was ist dir wichtig und Möglichkeiten an die Hand zu geben, sich auch das rauszusuchen, was man dann wirklich haben möchte. Weil das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Es ist toll, eine große Auswahl zu haben, aber der Entscheidungsraum wird damit natürlich auch nochmal größer. Und das ist sicherlich was auch wichtig ist. Es ist nicht jeder ein Selbstentscheider. Ich glaube, es sind auch genug Kunden und Kundinnen immer noch sehr, sehr gut in der Beratung, zum Beispiel in der Sparkasse aufgehoben. Aber wenn jemand die Zeit und die Energie aufbringen möchte, sich damit zu beschäftigen, dann soll er es eben auch einfach haben, diese Informationen zu finden und sich dann das passende Produkt für sich rauszusuchen. Und das ist der Weg, den wir aktuell gehen, zu sagen, machen wir die Usability in der App einfach sehr einfach, im Sinne von, ich kann sehr schnell und einfach eine Order aufgeben. Ja, wenn ich alle Möglichkeiten haben möchte, kann ich das auch haben, aber viele bleiben bei der einfachen Order. Und wenn ich nicht weiß, was ich gerade exakt suche, ich weiß, ich möchte was ich weltweit investieren, ich möchte das mit 100 Euro im Monat tun, dass ich dann eben auch die Möglichkeit habe, mich entsprechend zu informieren und zu sagen, womit tue ich das am besten.
Jetzt haben wir ja mal einmal auch zurückgeschaut, total spannend, so die unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, also herausfordernd ist, beschreibt wahrscheinlich die letzten Jahre immer. Es ist immer irgendwas Neues, was uns und was die Kundinnen und Kunden beschäftigt. Ich glaube, das ist natürlich auch gerade das Spannende, weil das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht anders sein. Wir wissen noch nicht, was es dann sein wird, wahrscheinlich auch im nächsten Jahr direkt. Aber da werden wir dann schlauer sein, wenn wir in einem Jahr vielleicht nochmal auch in dieser Runde oder in anderen Runden zusammensitzen. Und deswegen, wir wollen ja nicht nur zurückschauen, sondern wir wollen natürlich dann das Ende des Jahres auch nutzen, um nach vorne zu schauen, oder Jürgen?
Unbedingt. Und außerdem stehen wir ja kurz vor Weihnachten. Und also wenn nicht Weihnachten, wann dann, ist es Zeit für Wunschlisten. Und da würde ich vielleicht mal in dieser weihnachtlichen Stimmung mal anknüpfen, bezogen auf finanzielle Bildung. Wenn ihr euch was wünschen könntet, was zur Verbesserung der finanziellen Bildung in Deutschland umzusetzen wäre, was wäre das?
Ich bleibe bei meinem Thema Schule. Ich würde mir ein Basispaket Wissen im Kontext Wirtschaft in der Schule wirklich im Lehrplan wünschen. Das muss aus meiner Sicht auch gar nicht groß sein, aber dass zumindest mal die Kernthemen wie Girokonto, Kredit, Zinsen, Verschuldung und was ist am Ende auch eine Möglichkeit fürs Alter vorzusorgen, behandelt werden. Das wäre tatsächlich mein Hauptwunsch. Ich glaube, die Industrie, die Finfluencer und auch das Interesse gerade der jungen Bevölkerung führt dazu, dass das Informationsangebot an anderen Stellen sowieso wächst. Aber ich fände es halt schön, wenn es einen wirklich flächigen Baustein gäbe, wo man diese Basics einfach auf dem Tisch hat, sich damit beschäftigt und beigebracht bekommt, damit man für den Start nach der Schule auch Dinge wie, ja, ich sollte, wenn ich selber Geld verdiene, eine Haftpflichtversicherung haben oder Ähnliches einfach mal gehört hat.
Ja, fällt mir fast nichts Besseres ein. Also den Wunsch kann ich nur unterstreichen. Vielleicht, wenn ich an die Sparkassen und auch die Regionalbanken noch einen Wunsch äußern dürfte, wäre schon toll, wenn sich noch mehr Sparkassen für das Thema finanzielle Bildung auch auf den Social-Media-Kanälen einsetzen könnten. Da gibt's ja schon echt viele, die auch da echt guten Content machen, der mehr ist als nur Klamauk. Und ich hole mir einfache Likes durch Gewinnspiele, sondern es ist schwierig, Likes zu generieren und auch Views zu generieren, gerade organisch mit Content, der sehr sachorientiert ist, aber wenn sich trotzdem da einige dran wagen würden, um da einfach auch nochmal mehr Content und mehr auch eigenständigen Content zu generieren und nicht nur den fertigen Content, weil der wird natürlich sehr belohnt, auch auf den einzelnen Plattformen. Ich glaube, das wäre toll, wenn wir da nochmal mehr Regionalbanken dafür begeistern könnten, da was zu machen. Da machen wir auch zum Beispiel, wir sind ja ein relativ kleines Haus mit 330 Mitarbeitern, da machen wir auch noch nicht genug, da leisten wir auch noch nicht unseren Beitrag und das wird sicherlich auch für uns ein Thema sein, da auch unseren Beitrag künftig zu leisten auf diversen Social-Media-Kanälen, dafür für guten und auch ja, qualitativ hochwertigen, sachdienlichen Content im Bereich finanzielle Bildung zu sorgen.
Und da setzen wir tatsächlich auch mit an, weil wir auch glauben, dass es bei Sparkassen auf deren Kanälen wichtig ist, genau diese Dinge zu tun, indem wir zum Beispiel Content-Pakete für die Eigenproduktion zur Verfügung stellen werden. Ja, weil das muss man auch nicht alles dezentral jedes Mal neu erfinden. Weil so Basics im Kontext Wertpapiere, Sparpläne und Co. kann man auch, ich sag mal, in Form von Skripten und Co. vordenken. Und das kann natürlich jede Sparkasse dann so individuell, wie sie es möchte, ausspielen. Und ich glaube, da können wir auch helfen, das mit zu supporten. Aber es gibt ja auch andere Aktivitäten in der Gruppe, genau das zu tun, das nach vorne zu bringen.
Also den Ansatz finde ich klasse. Also der Praktiker-Ansatz, also aus der Praxis gesprochen, da wirklich Skripte und auch Content-Ideen zu liefern, das ist Gold wert, weil da tun sich sehr, sehr viele Sparkassen schwer. Ich habe ja auch mal einen Kommunikationsbereich in einer großen Sparkasse geleitet und da stehst du ja schon jedes Mal vor der Frage, was machst du eigentlich inhaltlich? Und wenn dann zentrale Partner zentrale Ideen liefern, dann ist das super, weil mit einmal SFG-Content und den spielen wir über alle Kanäle aus, das funktioniert nicht. Wir müssen generisch selber bauen oder wir müssen selbst bauen, aber da ist halt super, wenn da tatsächlich Content-Ideen kommen. Finde ich einen klasse Ansatz, den ihr da mit dem S-Broker fahrt.
Und auch ganz cool, die Videos, ihr habt euch ja den einen oder anderen Influencer auch ins Haus geholt, Markus, ne? Also die werden immer bei mir auch wieder reingespielt, sehr humorvoll gerade, ist einfach mal eine andere Art der Darstellung. Das ist ja trotzdem die Message dahinter ist ja ganz klar, aber halt einfach anders aufbereitet, ne? Wie es einfach für die Plattform relevant ist. Und ich glaube, so könnt ihr auch nur Reichweite erzeugen, ne? Da wenn man wirklich in der Sprache und mit den Leuten, die halt, also ich kenne auch nicht mehr alle Influencer, da bin ich auch zu alt für, aber ich glaube, die Zielgruppe, die man dann gerade mit solchen Plattformen wie TikTok und Co. erreicht, da muss man halt anders agieren, als man das in der Vergangenheit getan hat. Ne? Jonathan, wenn du auch gesagt hast, du kommst ja auch aus dem Kommunikationsbereich etc., es ist ja immer die Frage, nämlich, wie spreche ich welche Zielgruppe an? Und ich glaube, das ist halt ein Weg, gerade wenn wir über Social Media, über TikTok und andere schnelllebige Kanäle sprechen, dass wir da halt einfach in Zukunft anders agieren müssen. Und ich glaube, gerade wenn die einzelnen Häuser da auch aktiv sind, da ist so viel Kreativität, da sind so viele Ideen da, das muss gar nicht unbedingt alles immer vorgegeben werden.
Ja, tatsächlich ist ja die Erfahrung gemacht mit ganz neuen Formaten, auch auf TikTok, ne? Und die ist ja mit TikTok gestartet. Das funktioniert anders, in Teilen polarisiert es ehrlicherweise auch. Ja, weil je nach Altersklasse ist man den Formaten vielleicht nicht ganz so zugeneigt und denkt sich so, Mensch, so will man Finanzbildung machen, wirklich. Aber wir sehen, dass es bei der Zielgruppe entsprechend auch ankommt, dass es angenommen wird und eben auch ausgespielt wird. Und wir glauben schon, dass wir da auf einem guten Weg sind, diese Dinge eben weiter auch auszubauen und auch die Zielgruppe entsprechend mit dem Content zu erreichen. Aber es ist ein spannender Weg, ne? Also wenn man solche Themen auch zum ersten Mal macht, neu konzeptioniert, dann auch zu gucken, welche Formate funktionieren. Thema 500, wir haben ja ernstere Formate, eher Erklärformate. Wir haben jetzt aber auch eher ein Soap-Format drauf, was am Ende aber auch erklärt und hinweist. Ne? Und das sind ganz unterschiedliche Ansätze, wo man jetzt einfach guckt, wie funktionieren die und was passiert da eigentlich.
Ich finde es super, dass ihr da auch so ein Gegenformat, sage ich jetzt mal, macht. Jonathan hat es vorher gesagt, es gibt ja einfach auch viel Klamauk, was da stattfindet. Und dann in dem Sinne habe ich eine vertrauenswürdige Marke wie die Sparkasse, die dann eben auch mit Content dann auch vielleicht das eine oder andere auflöst, weil nicht alles, was da draußen so an Content durch die Gegend geistert, ist auch wirklich hilfreich, wenn ich mir das so ansehe. Und das finde ich super, dass ihr da auch eben mit eurer fundierten Fachexpertise so einen Gegenpol aufmacht und eben von einer vertrauenswürdigen Marke aus kommuniziert. Und das bringt mich so ein bisschen zu meine nächste Frage an euch. Wir haben natürlich viele, viele Unterstützungsmöglichkeiten. Wir haben KI, die mein Depot analysieren kann, mir irgendwelche Finanztipps geben kann. Wir haben diverse Finanz-Apps. Wir haben diverse Content, der auf irgendwelchen Vielzahl an Plattformen sozusagen zur Verfügung steht zum Thema Finanzbildung. Was würdet ihr sagen, all das, was da draußen ist, führt es eigentlich mehr zur Verwirrung und eigentlich dem Gegenteil dessen, was wir brauchen an finanzieller Bildung, und wir brauchen vielleicht so einen Gegenpol an Einordnung, Erklärung, persönliche Begleitung in der Entscheidung? Oder würdet ihr sagen, es ist hilfreich, dass jetzt auch eben Technologie dafür sorgt, dass eben mehr Zugang auch vielleicht zu der Möglichkeit, die eigenen Finanzen zu analysieren, besteht?
Also ich finde es tatsächlich, egal ob im Finanzkontext oder in anderen Kontexten, erwische ich mich immer sehr häufig dabei, dass ich jetzt doch die KI nehme und weniger Google. Warum? Weil es mir einfach schon anders voraufbereitet wird, in dem Sinne, was eigentlich meine Fragestellung ist. Und da glaube ich schon, kann KI, wenn sie denn vernünftig funktioniert und nicht halluziniert, ein guter Begleiter sein, aber die Fragestellungen, die mich jetzt gerade auch beschäftigen, sauber aufzubereiten und entsprechend auch darzustellen und auch auf Rückfragen, die ich aus dem Kontext habe, auch vernünftig zu antworten. Das ist natürlich eine andere Art der Wissensvermittlung oder des Wissensaufbaus, was wir sonst kennen über Google. Ne? Da muss ich x Webseiten lesen, mir das Wichtigste raussuchen etc. Da sehe ich schon in der KI, wie sie aktuell sichtbar funktioniert, eine Riesenchance, dass man eben zielgerichtet hier auch Wissen zusammentragen und strukturiert aufbereiten und damit auch aufnehmen kann. Aber was braucht diese KI? Sie braucht natürlich eine Grundlage, auf der sie das zusammenstellen kann. Ja, das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, auf welchen Webseiten stehen welche Informationen, sind die qualitätsgesichert, dass das auch funktioniert. Das heißt, ohne Content, den wir auch aus der Finanzindustrie produzieren, der qualitätsgesichert ist, der am Ende auch fachlich richtig ist, kann die KI auch diese Aufbereitungsaufgabe nicht übernehmen. Ja, und wir haben ja auch ein Format wie Börsenfit. Da ist auch eine Überlegung, stellt man davon Teile public, damit eben auch solche Dinge auch auf der Basis funktionieren. Ja, das ist was, wo wir aber auch schauen müssen, auch Jonathan, ne, auf den Webseiten der Sparkassen und Co., finde ich da den Content, der eben entsprechend dann auch für die Zusammenfassung zur Verfügung steht.
Ja, da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ich glaube, die korrekte Sparkassenvorstand-Antwort wäre, ja, selbstverständlich braucht ihr einen Berater, der euch das strukturiert und der euch hilft, durch diesen schwierigen Dschungel durchzukommen. Jetzt bin ich noch nicht lang genug Vorstand, um eins zu eins meine Überzeugung gänzlich über Bord zu werfen. Ich glaube, also ja, es gibt eine Kundenklientel, die braucht das und für die ist es zu verwirrend und die wird es nicht schaffen, die Gedanken zu strukturieren, gerade mit Google-Suchen und auch selbst mit KI-Ergebnissen teilweise nicht arbeiten können. Ich glaube, diese Gruppe, die wird weiterhin eine Beratung brauchen, die wird weiterhin Beraterinnen und Berater brauchen. Aber ich merke das ja auch selbst, wie schnell mir KI hilft, auch Zugang zu Themen zu finden, wo ich jetzt erstmal keine große Ahnung habe. Also ich vor einem Arzttermin, vor einem Anwaltstermin, um erstmal überhaupt mal sich Gedanken zu machen, ja, was könnte da der Weg sein, um Zugang zu einem Thema zu bekommen, um dann natürlich auch leichter auf Augenhöhe mit den jeweiligen Spezialisten zu sprechen. Und ich glaube schon, dass KI da insbesondere ein riesen Gamechanger ist, weil es hilft, tatsächlich zu strukturieren und Gedanken zu strukturieren und eben man nicht mehr bei Google was eingibt und man kommt auf verschiedene Suchen, dann poppt irgendwie noch eine Werbung auf und sonst was und dann bin ich komplett abgelenkt, sondern die KI hilft einem dann schon, das zu strukturieren, und das ist ein großer Mehrwert, wenngleich ich da schon bei Markus bin. Wir müssen schon schauen, dass wir auch werblich, also ich meine, wir hatten ja ewig über SEO gesprochen, dass man natürlich jetzt auch KI-optimierten Content irgendwann generiert, dass die KI künftig natürlich auch die Contents abgreifen kann, nicht nur inhaltlich, sondern da denke ich natürlich dann auch schon wieder werblich, dass wenn es heißt, ja, ich möchte ein Konto eröffnen, wo mache ich das am besten, dass dann idealerweise die KI sagt, ja, hier in Deutschland wären für dich die Sparkassen am besten. Also da macht ja auch die S-Com einiges schon und macht sich da schon Gedanken, aber ich glaube, da wird natürlich, das wird ein ganz, ganz neues Feld und wo auch ganz, ganz anderes Wissen zählt als auch in der Vergangenheit.
Und Jonathan, ich finde, einen Faktor darfst du nicht unterschätzen. Das Thema eine ist ja, habe ich die Chance, mir die Informationen aufzubereiten? Auf der anderen Seite finde ich immer, will ich die Zeit investieren? Also ich finde, Beratung hat ja auch einen hohen Servicecharakter. Wenn ich kein Interesse habe, mich mit einem Thema zu beschäftigen, dann hole ich mir einen spezialisierten Handwerker, gehe in Fachgeschäft, lass mich beraten. Und wir dürfen nicht unterschätzen, ich meine, ich komme aus der Selbstentscheiderbranche, bin mit vielen Leuten umgeben, die das Thema interessiert. Das ist aber bei weitem nicht bei jedem so. Für viele ist das Thema auch einfach die Pflicht, sich drum zu kümmern, weil man weiß, ich muss fürs Alter vorsorgen. Und auch der Teil im Sinne von, wenn ich nicht bereit bin, mich darauf einzulassen oder mich damit entsprechend zu beschäftigen, die Zeit zu investieren, ist gerade eine Filiale und ein Berater, der aus meiner Sicht immer noch absolut richtiger Ansprechpartner, um da hinzugehen und das da entsprechend auch zu machen.
Also wenn das von dir kommt, dann kann ich nichts, da kann ich nicht, also das ist ja großartig. Wenn vom Selbstentscheider Papst sowas kommt, großartig.
Ich glaube einfach, das ist ein sowohl als auch.
Ne? Ja, bin ich bei dir.
Und ich sag mal auch jetzt auch selbst im Wertpapierbereich, wir werden sicherlich Kunden haben, die sagen, wisst ihr was, mein MSCI World für 500 € im Monat, den kriege ich alleine gemanagt. Ich habe aber noch ein größeres Vermögen, da möchte ich mich nicht drum kümmern oder da möchte ich Verantwortung dafür nicht übernehmen. Das ist vielleicht in der Vermögensberatung oder in der Vermögensverwaltung etc. einfach besser aufgehoben. Ich glaube nicht, dass es ein Entweder-Oder ist. Gerade bei größeren Vermögen gehe ich eigentlich immer von einem Und aus, auch wenn man sich unterhält. Dann ist es meist nicht nur ein Depot, was man hat, sondern der Private-Banking-Kunde hat parallel eben auch noch ein Depot, mit dem er selber unterwegs ist. Im Zweifel auch nur, um die gute Idee von Freunden umzusetzen und zu gucken, ob die Aktie auch wirklich läuft. Warum auch immer, ist ja nicht der Punkt. Aber wir sehen auch sehr viele disziplinierte Anleger, die sagen, ja, ich habe Ideen, die ich spiele oder Aktien, die ich spannend finde. Und auf der anderen Seite habe ich ein ganz konservatives ETF- oder Fondsportfolio, in dem ich einfach anlege. Ja, also von daher gehe ich ja nicht immer davon aus, es hat beides absolut seine Berechtigung, im Zweifel auch einfach parallel.
Dann lass uns die Statements von euch gerade, die ich sehr, sehr schön fand, Markus, Jonathan, noch einmal von euch zusammenfassen, so ein bisschen zum Abschluss unserer Folge, denn die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns zuhören, die beschäftigen sich ja mit Finanzen, die arbeiten vielleicht auch in der Finanzbranche, aber nicht alle. Deswegen gerade, wir haben uns ja auch das rückliegende Jahr angeschaut, haben gesagt, der eine oder andere ist doch manchmal verunsichert, ist doch manchmal überfordert. Welchen einen Tipp würdet ihr denn jetzt jemanden mitgeben, der seine finanzielle Bildung verbessern möchte, jetzt mal unabhängig von Einkommen, Alter oder Vermögen? Was ist so das eine aus eurer Sicht, was ein Zuhörender heute aus unserer Folge mitnehmen kann? Jonathan, mal mit dir gestartet.
Ja, klasse ist, wenn du jemand findest, der irgendwie dein Financial Buddy wird, mit dem du dich hin und wieder auch mal über Finanzen austauschen kannst. Sei es, wenn es die Partnerin oder der Partner ist, klasse. Wenn es ein Freund ist, wenn es der Nachbar ist, der einen super Finanztipp hat, ja, super. Beginn über Finanzen zu reden, beginn dich dafür zu interessieren und automatisch kommt dann mehr und mehr und damit kommt auch die Begeisterung, sich dann Informationen zu dem Thema dann auch anzueignen.
Mhm. Markus?
Im digitalen Bereich ist, glaube ich, Interesse einfach der Anfang vom ganzen Thema. Du wirst feststellen, dass die verschiedenen Algorithmen der Plattform, auf denen du unterwegs bist, dir nach und nach mehr Content dazu ausspielen. Und wenn das Interesse bleibt, wirst du einfach dieses Wissen sukzessive gut aufbauen. Und wenn du andere Fragen hast, gibt es immer noch finanzkompetente Berater, Freunde, Portale, Foren, was auch immer man sich aussucht, um das Wissen weiter aufzubauen. Und ich finde es unverändert spannend. Der Finanzmarkt ist spannend. Man kann in viele gute Ideen investieren, sich mit tollen Unternehmen beschäftigen. Und mir macht das auch einfach Spaß.
Ja, Jürgen, das waren zwei schöne Tipps und Schlussworte nochmal zum Ende. Was ist denn das, was du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest zum Schluss?
Ich kann das nur unterstreichen. Also beschäftigt euch mit euren Finanzen, übernehmt die Verantwortung für eure Finanzen, tauscht euch darüber aus mit anderen, mit eben Menschen, die eben Ahnung haben von Finanzen. Da haben wir hier zwei in diesem Podcast und von dem her, das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Stelle ich immer wieder fest, wie wenige das tun und wie groß der Bedarf ist, genau das zu tun. Von dem her kann ich das einfach nur bestätigen.
Ja, dann an dieser Stelle, Jürgen, dürfen wir uns, glaube ich, ganz, ganz herzlich bedanken. Also ich bedanke mich erstmal bei dir, dass wir zusammen hier heute moderieren durften und ja, möchte dir die Schlussworte natürlich gerne lassen.
Ja, dann danke an dich, lieber Patrick. Ich freue mich sehr, dass ich quasi heute Robins Platz einnehmen konnte. Die gewohnten Stimmen, die wir alle so lieben, Patrick und Robin, jetzt mal hier ich Robins Platz einnehmen dürfte. Ich danke euch beiden, lieber Jonathan, lieber Markus, für die spannenden Einblicke. Diese erstmal konträr aussehenden Geschäftsmodelle sozusagen bezogen auf finanzielle Bildung, wo wir gemerkt haben, wie viel einfach da gemeinsam kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch, das habt ihr beide so schön gesagt, wir ergänzen es. Danke für eure Einblicke da und euren Einsatz, den ihr tagtäglich mit euren Menschen, die ihr vereint für finanzielle Bildung, da macht.
Ja, von meiner Seite auch schön, dass ihr dabei wart. Danke Jonathan, danke Markus, danke fürs Zuhören.
Ja, das war ein spannendes Gespräch mit den allen Vieren. War auch für mich einfach eine super Freude, gemeinsam mit Patrick da den Co-Host zu machen. Und alle Links zu den Menschen auf LinkedIn, egal ob du dich mit Patrick verlinken willst oder mit Markus Brinker oder mit Jonathan Stich oder den Plaudertaschen Podcast abonnieren willst, alles findest du in den Shownotes. Und ich freue mich sehr, dass wir uns in 2 Wochen wieder hören und diesen Podcast hörst. Hab eine super Zeit bis dahin.